zwischen Hamburg und Haiti.
Mord auf Porquerolles. Spurensuche nach Kommissar Maigret. Eine Sendung von Andreas Teska, ARD-Korrespondent in Paris.
Irgendwie muss es doch möglich sein, die beiden Männer zu finden. Schließlich sind Kommissar Maigret und sein Schöpfer Georges Simenon weltberühmt. Damals, 1949, nach dem Mord an einem Seemann auf der Insel Porquerolles, hat der Kommissar kurzerhand den Nachtzug von Paris nach Hyères genommen.
Sur voie 19, le rapide 5049, par destination de Dijon, Lyon, Avignon, Marseille.
Die Strecke ist heute noch dieselbe, nur dass der Zug jetzt TGV heißt, seltener hält und viel schneller fährt.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, le TGV va arriver en gare de Hyères, terminus du TGV.
Hyères, die Stadt der Palmen an der Côte d'Azur. Vor dem Bahnhof eine Bushaltestelle. Der 67er fährt auf kurvenreicher und hügeliger Strecke zur Spitze der Halbinsel. Maigret hatte es natürlich seinerzeit besser. Den holte ein Kollege von der örtlichen Polizei ab, brachte ihn in einer schwarzen Limousine zum kleinen Fährhafen La Tour Fondue und informierte ihn unterwegs über den Stand der Ermittlungen.
Depuis la mort de Marcella, personne n'a quitté l'île. La mer était trop grosse hier.
Porquerolles liegt mit seinen beiden Nachbarinseln in Sichtweite der südfranzösischen Küste. Die rund 30 Passagiere schauen während der kurzen Überfahrt schweigend aus den Fenstern der Fähre. Die Einheimischen unterhalten sich mit dem Personal an Bord. Maigret hatte damals diesen nervtötenden Kollegen Pike von Scotland Yard dabei. Der wollte hochoffiziell die Methoden des berühmten Chief Inspectors studieren.
Porquerolles, c'est une île?
Ah, bonne question pour un Anglais.
Porquerolles, ist das eine Insel?
Superbe.
Gute Frage für einen Engländer. Oui, Porquerolles ist eine Insel. Und was für eine.
Die ungewöhnliche Entwicklung der Insel hat mit der schier unglaublichen Vita von Monsieur Fournier begonnen. Der Franzose hatte vor mehr als 100 Jahren in Mexiko Gold- und Silberminen entdeckt. Er häufte ungeheure Reichtümer an, suchte sich eine Frau, die ein paar Jahrzehnte jünger war als er, und begab sich mit ihr auf Hochzeitsreise rund um die Welt. Im Jahr 1910 landete das Paar schließlich auf Porquerolles und blieb.
Als mein Urgroßvater mit seiner Frau angekommen ist, haben sie die Insel besichtigt und sich in sie verliebt. Und da die Insel zum Verkauf stand, haben sie einfach bei der Immobiliengesellschaft den Vertrag unterschrieben.
Adèle erzählt die Geschichte der Insel, die zugleich die Geschichte ihrer eigenen Familie ist. Großgrundbesitzer Fournier gründete auf Porquerolles eine Art Staat im Staate. Er warb Handwerker und Bauern an, viele aus Italien, und verwandelte die kleine Insel in einen landwirtschaftlichen Großbetrieb.
Auf der Insel hat sich mein Urgroßvater an dieselben Prinzipien gehalten wie zuvor in Mexiko. Er wollte, dass die Insel autark ist. Also hat er Regenwasser aufgefangen, ein Dorf gegründet mit allen Berufen und natürlich mit einer Schule. Damit war er schon in Mexiko berühmt geworden. Bei den Gold- und Silberminen hatte er als erstes für alle Kinder der Bergarbeiter eine Schule gegründet. Er hatte eine alles umfassende Vision für die Insel und die hat er sehr gut und sehr schnell umgesetzt.
Die Idylle ist nicht von Dauer. Fournier stirbt 1935. Seine Frau geht mit den Kindern nach Paris. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich der Massentourismus. Ein französischer Feriendorfbetreiber entdeckt das Paradies vor der Côte d'Azur und will es der Familie abkaufen. Nicht auszudenken, was aus dem Eiland geworden wäre. Doch Staatspräsident Georges Pompidou zieht 1972 die Notbremse. Der Staat erklärt Porquerolles zum Naturschutzgebiet und übernimmt den größten Teil der Insel. Die Nachfahren von Monsieur Fournier behalten ein Luxushotel, die einzige Strandbar, einen der Weinberge sowie das Hotel auf dem Dorfplatz gleich neben der Kirche, in dem Adèle heute die Geschäfte führt.
Ich gehöre zur vierten Generation. Ich habe in Paris Hotelmanagement studiert, damit ich eines Tages die Geschäfte übernehmen kann. Das hatte ich meiner Großmutter versprochen. Und so bin ich wieder hergekommen.
Heute gehört Adèle zu den 200 bis 300 Menschen, die das ganze Jahr über auf der Insel leben. Porquerolles ist knapp 8 Kilometer lang und 3 Kilometer breit, leicht gebogen wie ein Croissant. Obstplantagen, Pinienwälder, Eukalyptusbäume, blühende Kakteen. Sandstrände im Norden, eine steile Felsküste im Süden mit atemberaubendem Blick auf enge Buchten und das offene Mittelmeer. Karibik-Feeling.
Marine ist eine der wenigen echten Insulanerinnen. Sie ist vor 24 Jahren hier zur Welt gekommen. Naturellement kennt sie die schönsten Ecken der Insel, wie den Plage d'Argent, den Silberstrand und den Strand Notre-Dame.
C'est une plage qui a été élue plus belle plage d'Europe l'année dernière, en 2015.
Dieser Strand ist 2015 zum schönsten Strand Europas gewählt worden.
Erzählt die blonde, stets gut gelaunte junge Frau. Der Plage, feinster Sandstrand. Das Wasser changiert in den Farben Blau, Grün und Türkis. Und in Sichtweite die Côte d'Azur.
Alors en face vous avez hier
direkt gegenüber, das ist hier und da la Tour Fondue und dann immer weiter nach rechts, dann kommt Saint-Tropez.
Auf Porquerolles gibt es nicht nur herrliche Strände, sondern auch eine alte Festungsanlage, einen Leuchtturm, der allerdings militärisches Sperrgebiet ist, und eine kleine Schule mitten im gleichnamigen Dorf hinter einer Mauer.
Die Schule besteht aus zwei Klassen und geht bis zum Ende der Grundschule.
Hier hat auch Marine für den Ernst des Lebens gelernt. Sie hat noch mit 44 Kindern die Schulbank gedrückt. Heute sind weniger als 20 Schüler in der ganzen Schule. Es gibt auch nur 2 Lehrer und die sind praktischerweise miteinander verheiratet. Sobald die Schüler mit 11 auf das College wechseln, müssen sie morgens mit der Fähre hinüber aufs Festland. Die Schule ist nicht nach Georges Simenon benannt, obwohl es dafür gute Gründe gäbe. Genau genommen gibt es überhaupt keine Hinweise, weder auf den Schriftsteller noch auf seinen Kommissar. Vielleicht gibt es Spuren auf einem kleinen Weingut in der Mitte der Insel.
Richard Auter brütet gerade in seinem Büro über den Abrechnungen und hat ein Problem.
Das Problem, ich habe noch kein einziger Schluck Wein getrunken. 3 Gläser, ich bin immer besser.
Trotz 0,0 Promille besteht er darauf, seinen Betrieb auf Deutsch vorzustellen.
Wir sind auf dem Domaine Persansky. Das ist ein kleines Familienweingut von 10 Hektar Reben auf der mittleren Ebene von Porquerolles, wo das Dorf ist, wo der Hafen liegt.
Richard Auter ist Önologe, studierter Landwirt und hat klugerweise in die Winzerfamilie Persansky eingeheiratet. Der Familienbetrieb gehörte früher den beiden Brüdern seiner Ehefrau. Heute arbeiten die Männer zu dritt. Auf ihren 10 Hektar produzieren sie so etwa 50 bis 60.000 Flaschen pro Jahr. Weißen, roten und vor allem Rosé.
Also ja, wir machen die 3 Farben, aber natürlich die bekannteste ist Rosé. Der Rosé ist auch 80% von der Produktion. Wir haben aber auch Weißwein und Rotwein. Wir sind auf einem Schieferboden. Es ist ein Boden, der sehr gut ist für Weißwein. Und Rosé ist ein Weißwein von roten Trauben. Das will heißen, dass die Weißwein und die Rosewein kommen ganz schön bei uns.
Richard geht völlig auf in seiner Profession. Obwohl er sich den ganzen Tag lang mit Wein beschäftigt, hat der Winzer auch abends noch nicht genug davon.
Ja, sowieso mache ich den Wein für mich selbst, weil ich der Erste bin, der den Wein trinkt. Wenn mein Wein euch geschmeckt, dann bin ich sehr glücklich. Aber wenn er euch nicht geschmeckt, je m'en fous. weil er muss mir geschmecken. Und für mich ist es viel einfacher, von meinem Wein zu sprechen, wenn er mir schmeckt. Es ist viel einfacher.
Eine durchaus interessante Geschäftsphilosophie. Auf den Etiketten der Flaschen prangen gleich zwei Familienwappen in den Farben Blau und Rot. Der Name klingt nicht gerade französisch. Tatsächlich stammen die Persanskis aus Russland.
Meine Schwiegerfamilie hat Russland verlassen im Jahre 1917. Und sie sind geflohen auf einem Schiff der Kronstadt, sind nach Tunesien gekommen und dann nach Paris. Und seit 30 Jahren ist diese Familie jetzt auf Pokerholm.
Die junge russische Adlige, die 1917 auf der Kronstadt vor der Oktoberrevolution flüchtete und schließlich auf Pokerholm landete, ist übrigens 105 Jahre alt geworden. Eigentlich müsste man das alles mal aufschreiben, findet Richard. Ein Leben wie ein Roman. Apropos, was weiß er über Georges Simenon und dessen Leben auf Pokerholm? Natürlich habe er dessen Sohn Marc gut gekannt. Der habe sich übrigens nie aufgeführt wie der Spross eines weltberühmten Schriftstellers. Den Vater, den Schriftsteller Georges Simenon, nein, den habe er nicht mehr kennengelernt. Er sei ja erst 57 Jahre alt. Das sei alles zu lange her, zumal er ja auch nicht von hier stamme, sondern aus dem Elsass. Deshalb also sein gutes Deutsch. Marcs Witwe, die Schauspielerin Mylène Demangeau, zu Zeiten von Brigitte Bardot ein Weltstar, besitzt übrigens bis heute ein kleines Haus auf Pokerholm.
Wenn Monsieur Auter ins Dorf fährt, dann nimmt er meist das Fahrrad. Das Rad ist das Fortbewegungsmittel schlechthin auf der Insel. Touristen müssen ihr Auto auf dem Festland zurücklassen. Ein Segen für die idyllische Insel.
Ich kann nicht völlig ausschließen, dass es auf Korsika noch mehr gibt. Aber ich glaube, auf Pokerholm gibt es so viele Räder auf so engem Raum wie nirgendwo sonst in Frankreich.
Paul betreibt einen Fahrradverleih, einen von insgesamt 10 auf der kleinen Insel. Jeder Laden habe so etwa 200 Räder auf Lager, erzählt der 22-Jährige, der aus Pokerholm stammt und immer hier gelebt hat. Sein Geschäft liegt ideal. Genau zwischen Hafen und Dorfplatz. In der Hochsaison seien die Räder jeden Tag ausgebucht, bei ihm genauso wie bei der Konkurrenz. Pokerholm ist sehr hügelig. Ungeübte Radler ziehen es oft vor, Hügel an zu schieben. Und regelmäßig melden sich bei Paul im Verleih Touristen, die sich auf dem Eiland verirrt haben.
Oft rufen welche an, ich habe mich verirrt, ich weiß nicht, wo ich bin. Wenn wir Zeit haben, können wir sie suchen. Aber meistens rufen wir die Feuerwehr an, das ist der Klassiker. Wir haben oft einfach keine Zeit. Und wenn die Leute sich verirrt haben, geraten sie in Panik. Ich bin vom Fahrrad gefallen, habe mir wehgetan und weiß nicht, wo ich bin. Bis dann die Feuerwehr kommt. Das passiert dauernd.
Bis jetzt sei noch jeder nach kurzer Zeit gefunden worden. Die Feuerwehr arbeitet professionell und ist gut ausgerüstet. Aus Angst, nicht vor verirrten Touristen, sondern vor Waldbränden. Überall stehen Schilder, offenes Feuer strengstens verboten. Die Kombination aus Hitze, Trockenheit und Nadelwald ist explosiv. Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein Großbrand die Insel verwüstet. Nur deshalb stand sie überhaupt zum Verkauf, als Monsieur Fournier damals in den Flitterwochen hier vorbeikam. Der hat die Insel nie wieder verlassen und auch Paul in seinem Fahrradverleih kann sich überhaupt nicht vorstellen, jemals woanders zu leben.
Ich bin glücklich hier. Ich stehe morgens auf mit Blick aufs Meer. Von der Arbeit bin ich in 5 Minuten am Strand. Mir geht's wirklich gut. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben, umgeben von Häusern, mit der Metro zur Arbeit zu fahren. Es gibt nicht viele Orte, wo man mit freiem Oberkörper arbeiten kann. Draußen, in der Sonne, mit Blick aufs Meer.
Paul lebt mit und vom Tourismus, so wie ganz Pokerholm. In der Hauptsaison von Juli bis September legt alle 30 Minuten eine Fähre an und spuckt Hunderte von Tagestouristen aus. Die Besucher laufen dann die Mole runter und landen im Touri-Office.
4 Mitarbeiterinnen geben Tipps, verteilen Landkarten mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Stränden und ermahnen, alles Notwendige für den Tag sofort auf dem Platz einzukaufen. Außerhalb des Dorfes gibt es nämlich kein einziges Geschäft. Natürlich kann man auch hier die unvermeidlichen Andenken, Umhängetaschen mit der Aufschrift Porquerolles kaufen. Und tatsächlich Krimis eines gewissen Georges Simenon. Und dann ziehen die Besucher los, ein paar nach links in den Yachthafen, die meisten nach rechts, den kurzen Weg hinauf zum Dorfplatz. Keiner aber begibt sich auf den Anleger im Hafen. Hier liegen die Boote der Fischer.
Auf der 43 Nord steht der berühmteste von ihnen.
Ich heiße Gérard Jantin. Ich stamme aus Sizilien, bin Franzose sizilianischer Herkunft. Ich bin 65 und seit 40 Jahren Fischer auf Porquerolles.
Gérard ist eine Institution auf der Insel. Er ist Fischer und Fotograf.
Ich habe zwei Beschäftigungen als Fischer. Die erste klassisch und traditionell mit dem Netz, Langusten, Rotbarben, Chaperon, die Fische des Mittelmeers. Und die zweite Aktivität im Sommer, die Suche nach Walen, Delfinen und Schildkröten, um Fotos zu machen.
Wer keine Fische mag, kann nicht mein Freund sein, steht auf einem Schild, das auf dem größeren seiner beiden Schiffe hängt. Auf Porquerolles sei der Fischfang in den letzten Jahren wirtschaftlich attraktiver geworden, erzählt der Seebär. Es gebe wieder mehr Fischer, im Gegensatz zur Côte d'Azur. Allerdings sei es fast unmöglich, junge Leute zu finden für diesen, wie er sagt, schönsten Beruf der Welt. Die Arbeit sei sehr hart.
Alle Schiffe fahren bei Tagesanbruch raus. Im Sommer so um 3:30, 4:00. Ab September geht's los um 5.30 Uhr und im Winter um 7 Uhr, weil der Tag eben später beginnt.
Einer seiner Mitarbeiter ist eigentlich schon Rentner. Ein anderer Fischer wohnt seit langem auf seinem Boot. Er kann die Miete für eine Wohnung auf der Insel nicht bezahlen. Porquerolles ist ein sehr teures Pflaster. Georges Simenon hat mit Blick auf den Hafen gewohnt. Später gehörte ein weiteres Haus zur Familie. Das letzte Haus Backbord, sagt Gérard. Er zeigt auf ein knallrotes Gebäude links an der Hafenausfahrt. Dort habe Marc gewohnt, der verstorbene Sohn des Schriftstellers.
Ich weiß, dass Georges Simenon diese Insel geliebt hat. Er ist sehr gern zum Angeln hinausgefahren, mit einem alten Fischer von der Insel Ponca, der hieß Tadeau, glaube ich.
Auf dem viereckigen Platz vor der Kirche wiederholt sich jeden Nachmittag dasselbe Schauspiel. Von überall her treffen die Touristen ein, geben ihre Fahrräder zurück, trinken auf der Terrasse eines der Restaurants noch einen Kaffee oder einen Rosé und trotten dann erschöpft hinunter zum Hafen, um eine der letzten Fähren zum Festland zu nehmen. Schlagartig verändert sich die Stimmung. Die ersten Läden schließen und die Bewohner von Porquerolles erobern ihr nahezu leeres Dorf zurück. Kleine Kinder toben herum, die Boulekugeln beginnen zu klackern. Der Platz unter den Eukalyptusbäumen ist offenkundig reserviert für die Fischer. Zwei Weinfässer dienen als Tische, auf denen ein Kellner den Apéro serviert. Die Verlierermannschaft muss später zahlen. Der Apéro fällt für Gérard kurz aus. Er muss früh aufstehen.
Mit den Vögeln. Nur sie sind in der morgendlichen Dämmerung schon quietschfidel. Auch einige Katzen, die durch das noch schlafende Dorf streunen. In der noch geschlossenen Bäckerei ist schon Licht. Wer aufs Schiff muss, klopft am Nebeneingang und lässt sich schnell vom Bäcker zwei ofenfrische Baguette reichen. Zusammen mit seinem Mitarbeiter macht Gérard Jantin das 9 Meter lange Schiff fertig zum Auslaufen.
Tolles Wetter heute Morgen, was? Das ist das Mittelmeer. Flach wie ein See und auf einen Schlag ein fürchterlicher Sturm.
Gérard ist heute auf Langusten aus, im Süden von Porquerolles. Er steuert mit dem Ruder zwischen den Beinen. Sein Bootsmann bereitet die Fahnen vor, mit denen das Netz an beiden Enden im Wasser markiert wird. Damit sich nichts verheddert, rollt sein Fischer das über einen Kilometer lange Netz über seine Arme ab. Gérard zieht es in die Breite, bevor es über einen glatten Metallzylinder ins Wasser gleitet. Dann fahren sie weiter zu den Netzen, die sie vor einigen Tagen ausgebracht haben. Über zwei große Rollen zieht ein Motor das Netz an Bord. Die Fischer kontrollieren den Fang. Holzteile, Beifang und viele, viele Meter schlicht gar nichts. Hier und da ein einsamer Fisch und dann endlich eine Languste. Gérard bedankt sich bei allen Schutzheiligen der Fischer.
Merci Saint-Pierre, merci Santa Lucia.
Aber die Euphorie hält nicht lange an. Als das erste Netz endlich komplett eingeholt ist, zieht Gérard Bilanz.
Das ist eher wenig, aber wir wollen uns nicht beschweren. Immerhin sind ein paar schöne Langusten dabei. Wir holen noch das andere Netz ein. Am Ende des Tages wird abgerechnet.
Gérard gibt Gas, das Boot beschleunigt. Irgendwann tauchen im Wasser die Stangen auf mit den schwarz-roten Fähnchen, die das zweite Netz markieren. Bange Blicke richten sich auf den Bug, als es über die erste Rolle ins Boot gezogen wird.
Oh, merde, qu'est-ce que c'est ça? Oh, attends, la roue.
Ein lila Tier zappelt im Netz.
Ça s'appelle un lingumbau. En provençal, on dit un lingumbau. C'est un homard. Lingumbau.
Ein Hummer also. Er wird aus dem Netz befreit, ein Gummiband über die mächtigen Scheren gezogen, dann landet er in einer mit Wasser gefüllten Kiste. Diesmal ist das Netz voll. Die gefangenen Tiere machen Geräusche, die Fischer als Gesang der Langusten bezeichnen. Gegen Mittag läuft das Schiff wieder am Hafen von Porquerolles ein. Aus einem Restaurant, das Gérard exklusiv beliefert, eilt ein Kellner herbei und serviert der Besatzung erst einmal einen gut gekühlten Rosé. Die Mannschaft verlädt den Fang dann in Kisten und der jüngste Seemann darf den Handkarren hinauf ins Dorf ziehen. Christophe führt sein Fischrestaurant schräg gegenüber der Kirche seit 10 Jahren. Nach mehreren Tagen mit heftigem Wind wartet er dringend auf Nachschub.
Ich bin wie üblich sehr zufrieden. Wir haben 3 Fischer, die für uns arbeiten, vor allem natürlich Gérard. Wir verkaufen nur frischen Fisch. Wenn 4-5 Tage schlechtes Wetter ist, dann haben wir nichts mehr, einfach weil die Fischer nicht raus konnten.
Jean Simenon hat Porquerolles mit Sorgfalt und Sinn für Genuss ausgewählt. 1926 kam der Schriftsteller aus Lüttich zum ersten Mal auf die Insel. In den 30er Jahren verbrachte er hier mit seiner Familie im milden Klima des Mittelmeeres die langen Wintermonate. Die Simenons logierten in einem kleinen Haus mit einem auffälligen Minarett. In diesem Turm befand sich das Arbeitszimmer, in dem er schrieb. Heute existiert das Minarett nicht mehr. Und auch das Haus, in dem sein Sohn Marc gelebt hat, ist mittlerweile verkauft. Aber die Romane bleiben und mit ihnen Kommissar Maigret und das Polizeirevier.
Hier beginnen unsere Ermittlungen. Im Garten steht unser Polizeiauto. Hier drinnen unser Elektrofahrrad mit der Aufschrift Police Municipale. Wir haben dann noch einen kleinen Raum für das Frühstück, ein WC und einen Computer, um Aussagen aufzunehmen. Zum Beispiel von Leuten, die ihre Papiere verloren haben.
Der freundliche Polizist hört auf den Namen Mimi. Im Pass steht Michel, aber so nennt ihn keiner auf der Insel. Er trägt zwar Uniform, ist aber wohl mehr Sozialarbeiter. Heute gibt es nur einen Zwischenfall. Einen, mit dem sich sein Kollege Maigret sicher nicht befasst hätte. Es geht um Geld und eine sehr charmante Form von Erpressung. Eine seiner 3 Töchter benötigt nämlich ganz dringend Bares für Pommes frites. Sie zieht strahlend mit 5 Euro in der Tasche wieder ab. Und Kommissar Maigret?
Kommissar Maigret ist da, aber er ist schwer zu greifen. Manchmal sieht man ihn, manchmal nicht. Aber eines ist sicher, er ist immer noch auf dieser Insel. Man muss aber wirklich Glück haben, ihn zu finden.
Maigret bleibe unerreicht. Nur er sei in der Lage, jeden Fall binnen 48 Stunden zu klären, stellt Kommissar Mimi fest. Jeden Tag würden er und seine Kollegen von ihrem berühmten Vorbild profitieren.
Wir haben sehr viel gelernt aus den Maigret-Büchern. Diese Technik, diese Leidenschaft, die dieser Beruf für ihn bedeutet. Wir hier sind wirklich bei Maigret in die Schule gegangen. Er hat uns vertraut gemacht mit all den guten Dingen und den bösen. Wir profitieren enorm von seinem Können, seiner Routine.
Savoir-faire.
Kommissar Maigret ist also immer noch präsent auf der Insel. Und was ist mit seinem alter Ego, seinem Schöpfer Georges Simenon? Dessen Stammkneipe war das L'Escale. Die gibt es heute noch.
Georges Simenon ist früher gern zum Angeln hinausgefahren. Er hatte immer einen ganz bestimmten Fischer dabei. Und der war mein Vater. Mein Vater war begeistert, mit Simenon zu fischen. Er hatte sich 1936 ein Boot gekauft und es Potam getauft. In seinen Büchern hat er oft von meinem Vater geschrieben. Mein Vater trug den Spitznamen Tado.
Erzählt Nenin, 85 Jahre alt. Simenon sei ein ganz normaler und sehr aktiver Nachbar gewesen.
Er hat das Leben im Dorf in Schwung gebracht. Er hat sogar ein oder zwei oder drei bedeutende Buhl-Wettbewerbe organisiert, wozu er selbst Leute von außerhalb geholt hat. Er war jovial, hat die anderen mitgezogen. Er hat oft bei sich zur Bouillabaisse eingeladen. Es ging ihm gut. Er wurde geschätzt auf der Insel.
An den Strand gehen und baden, das habe Simenon nicht so interessiert, ergänzt der Cousin von Nenin, Dédé.
Er hat seine Frau zum Strand gebracht und dann ist er zum Angeln gegangen. Ich habe Fotos davon gesehen bei seinem Sohn Marc vom Plage d'Argent und manchmal auch vom Strand Notre Dame. Simenon hat sich so wenig für den Strand interessiert wie wir.
Genauso wie der unglückliche Dr. Mahé in seinen Ferien auf Porquerolles. Simenon habe häufig reale Personen des Insellebens als Vorlage verwendet für seine Romane, berichten Nina und Dédé. Und je länger sie erzählen, desto wehmütiger werden die beiden alten Männer.
Es ist eine Katastrophe.
Wenn ich am Strand wohnen würde, hielt ich den Krach nicht mehr aus.
Es gibt viel zu viele Leute. Nach 57 hat sich ja schon vieles geändert. Aber das war nichts im Vergleich. Es ist ein einziger Horror. Das Leben hat nichts mehr zu tun mit dem Porquerolles von früher.
Porquerolles sei jetzt ein verlorenes Paradies. Verlorenes Paradies heißt auch eines von Dédés Liedern. Er ist nämlich auch Sänger.
Vivez bien tranquille sous ta citadelle.
So schlimm findet Paul, der Mann vom Fahrradverleih, die Entwicklung nicht. Er lebt ja schließlich vom Tourismus. Aber auch er mag Porquerolles am liebsten außerhalb der Saison.
Der Winter ist die angenehmste Periode. Da haben wir die Insel für uns. Es ist erholsamer, es gibt weniger Menschen, es ist ruhiger.
Wer nicht auf der Insel geboren ist, sieht das auch nach Jahrzehnten ganz anders. So wie der Winzer Richard Auter.
Wenn man auf dieser Insel lebt, muss man ein Haus haben auf dem Festland. Das ist nötig, weil besonders im Winter möchte man einen Abend ins Kino oder ins Restaurant. Im Winter ist alles geschlossen hier. Und man muss auch ein anderes Leben haben.
Eines aber bestätigt auch der Mann aus dem Elsass.
Man kommt immer wieder nach Porquerolles.
On ne peut plus rêver sur ta rive océane. Les moutons par milliers sont venus y brouter.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Mord auf Porquerolles. Spurensuche nach Kommissar Maigret. Eine Sendung von Andreas Teska, ARD-Korrespondent in Paris. Es sprachen neben weiteren Regina Mädler und der Autor. Technik Katrin Bollin. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Et la sérénité, hélas, a mis la voile. La nostalgie se glisse au long des chemins creux. La nostalgie se glisse au long des chemins creux.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.